Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 212 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 7. Februar 2025 und heute probieren wir mal etwas Neues aus.
Als Gesprächsgast haben wir heute Bernd Raffelhüschen. Er ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Und mit ihm sprechen wir über den dringenden Reformbedarf in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, also eigentlich überall.
Und danach docken wir dann den Schmolltalk an und ordnen das Interview mit Herrn Raffelhüschen ein bisschen ein und sprechen darüber, was uns denn gefallen hat und was nicht. Dafür entfallen die News aber heute.
Aber jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Wir wollen alle ein bisschen Geld verdienen und dann geht's auch gleich los.
Werbung. Bevor es weitergeht, möchten wir Ihnen ein Unternehmen vorstellen, bei dem sich seit über 160 Jahren alles um die Zukunft dreht. Baloise. Vielseitig, offen und immer mit einem klaren Ziel vor Augen findet das Unternehmen smarte Finanz- und Versicherungslösungen, die das Leben einfach einfacher machen. Vertrauen und gute Zusammenarbeit sind Baloise dabei besonders wichtig. Denn nur so entstehen Lösungen, die wirklich etwas bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie bewegen wir uns in Zukunft von A nach B? Welche Services und Produkte passen zu den Bedürfnissen von Kundinnen und Kunden? Und was ist zu tun, wenn neue Risiken um die Ecke biegen? Baloise findet seit jeher Antworten auf diese Fragen. Durchdachte Lösungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher wie Fachleute begeistern. Mit innovativen Konzepten und schneller Reaktionszeit auf Marktveränderungen sorgt Baloise für Tempo und Dynamik in der gesamten Branche. Fazit? Das Thema Mobilität zeigt, wie Baloise Trends setzt und Kundinnen und Kunden den Rücken frei hält, damit diese sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt. Weitere Infos zu Baloise finden Sie unter www.baloise.de/vertriebspartner.
Im Gespräch.
Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen ist für seine markigen Sätze und unbequemen Forderungen in Sachen Sozialsysteme bekannt. Als Allianzchef Oliver Bäte zum Beispiel einen Karenztag bei Krankheit vorschlug, machte Raffelhüschen gleich drei draus. Auch in unserem Gespräch hat der Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg sich nicht mit unbequemen Forderungen zurückgehalten. Aber hören Sie am besten selbst, liebe Kollegin Schmidt, auf geht's.
Hallo Herr Professor Raffelhüschen und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Moin Frau Schmidt und tausend Dank für die Einladung.
Ja, Sie waren ja vor ungefähr zwei Jahren schon mal bei uns zu Gast im Podcast, lang ist's her. Und da haben wir uns auch schon mal unterhalten über die Reformideen für die gesetzliche Krankenversicherung. Gefühlt ist seitdem nicht wirklich was passiert seitens der Politik. Im Gegenteil, man hat jetzt das Gefühl, die Sozialversicherungssysteme stehen eigentlich noch schlechter da als vor zwei Jahren. Die GKV, da geht es ja quasi jetzt in eine Beitragsaufwärtsspirale. Die haben alle fast alle haben ihre Beiträge raufgeschraubt, ihre Zusatzbeiträge. Das Pflegesystem ächzt und stöhnt unter den Anforderungen. Und in der Rentenversicherung gehen jetzt dann Millionen von Boomern in Rente, was das System nochmal zusätzlich belasten wird. Was glauben Sie denn, wenn sich nichts tun würde an Reformen? Wie sind dann die Aussichten für diese Systeme?
Ja gut, jetzt nur mal kurz zu dem Kommentar, dass wir vor zwei Jahren schon uns unterhalten haben. Hätten wir uns vor 20 Jahren unterhalten, hätte ich dasselbe gesagt wie vor zwei Jahren. Und heute würde ich dasselbe sagen wie vor zwei und vor 20 Jahren. Mhm. Nochmals, diese Projektionen der Belastungen sind uralt. Wir wissen das seit 30, 40 Jahren schon. Wir wissen, dass die Beitragssätze, wenn wir wirklich das Leistungsniveau in der Rentenversicherung halten wollen, um die 24-25% liegen. Früher waren das ein paar Prozente mehr, aber jetzt haben wir natürlich vieles im Bundeszuschuss. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssten, wenn wir ehrlich sind, auch noch die Steuerbelastung dazu zählen und dann sind wir immer noch bei 26 oder 27% in der Rente. In der Krankenversorgung werden wir wirklich alles medizinisch Mögliche für alle Menschen auf alle Zeit garantieren wollen, dann geht das nicht ohne einen Beitragssatz von 6, 27, 28%. Wenn wir in der Pflege wirklich der Vollkaskofinanzierung machen wollen für alle Menschen, die da in Pflege geraten werden und die bei Zeiten nicht immer alles in ihrem Leben für die Pflege bezahlt haben, dann brauchen wir auch dort einen zweistelligen Beitragssatz. Wenn Sie richtig mitgezählt haben, und wir wissen ja, da kommt noch die Arbeitslosenversicherung und die Unfallversicherung dazu, dann wissen Sie, dass wir 2/3 in etwa an Beiträgen den Beschäftigten abnehmen müssen. Und wenn wir denen dann auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass das Drittel Steuerschuld ja auch noch reinpasst, ja, dann haben wir ein Problem.
Ja, das ist in der Tat so. Wie Sie richtig sagten, ist das ja nur eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt, was da passiert. Warum ist nichts passiert? Warum ist man sehenden Auges ins Verderben gegangen?
Naja, weil im Grunde genommen die Botschaften, die letztlich einen Rettungsanker geben würden oder gegeben hätten, wären natürlich gegen eine politische Mehrheit durchzusetzen. Und ein Kanzler, der sich gegen eine politische Mehrheit durchsetzt, das haben wir bei Schröder beispielsweise ja schon gesehen, der sitzt auf dem Feuerstuhl und wird nicht sehr lange dort sitzen. Also auf gut Deutsch, wir müssen ja den Rentnern sagen, dass sie eigentlich schlichtweg demnächst länger arbeiten müssen. Und zwar nicht demnächst, sondern jetzt und hier und sofort. Und dafür weniger Rente bekommen. Und wir müssen den Krankenversicherenden sagen, ihr bekommt eure Leistung, aber wir werden euch nicht sozusagen in allen Einheiten alles dann entsprechend refinanzieren, sondern ihr werdet Teile davon selbst tragen. Wir werden den Krankenhäusern sagen, ihr seid Unternehmen und wenn ihr nicht richtig agiert, dann müsst ihr halt pleite gehen, weil wir haben zu viele von euch. Wir müssen den Pflegeversicherten und den Pflegefällen sagen, passt auf, ihr dürft euch da nicht beschweren. Das, was ihr heute an Pflegeleistung bekommt, dafür habt ihr nicht bezahlt, denn ihr könnt nicht vor 95 eingezahlt haben. Ihr bekommt ein Geschenk und das Geschenk ist offensichtlich immer nicht ausreichend. Also auch da, die Botschaften sind so, dass ich, wenn ich Politiker wäre, Ihnen das so nie sagen würde. Ich wäre nicht lebensmüde.
Ja, nun hat man in der Ampel ja auch versucht, eine Rentenreform auf die Beine zu stellen. Die kommt jetzt, wie wir alle wissen, nicht. Aber wäre es denn gut gewesen, dass sie, wenn sie gekommen wäre, oder sind Sie ganz froh, dass sich das wieder in Luft aufgelöst hat?
Nein, da muss man ganz klar sagen, Hubertus Heil ist letztlich, was die Arbeitsminister angeht, das größte Unheil gewesen, was wir jemals in dieser Republik gehabt haben.
Okay.
Das sage ich hier auch sehr, sehr deutlich und ich möchte auch das gerne auch nochmal erläutern.
Bitte, ja.
Er hat im Grunde genommen alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Seine letzte Reform, die Rentenreform, hätte das Rentenniveau eingefroren und hätte die demografische Belastung schlicht einseitig auf die Schultern der jungen Generation gelegt. Hubertus Heil hat das auch genau so gewollt. Er will, dass die Alten verschont bleiben und ihr Rentenniveau garantiert bekommen. Obwohl er natürlich genau weiß, dass die Babyboomer letztlich nicht nur das Problem darstellen und gar keins haben, sondern das Problem sind und zugleich natürlich die Babyboomer verantwortlich gemacht werden müssen für das, was sie verbockt haben. Nochmal, wir können doch nicht, jetzt aus Sicht der Babyboomer, unseren Kindern die demografische Last aufschultern, die wir als Babyboomer durch Unterlassung des Kinderkriegens ja selbst verursacht haben. Wir sind der Verursacher des Problems, das wir selbst darstellen. Und dann zu sagen als Verursacher, ja, bitteschön, das müssen die anderen ausbaden, das wäre ja dasselbe, als wenn ich als Chemiekonzern den Rhein verschmutze und danach sage, ja, bitteschön, aber ich kann nicht sauber machen.
Mhm. Aber Herr Heil findet ja, dass seine Rentenreform durchaus generationengerecht gewesen wäre. Das hat er zumindest immer wieder so gesagt.
Ja gut, wann immer Herr Heil was sagt, müssen Sie das Ganze einfach hoch minus eins nehmen, dann stimmt es schon. Er ist ein Schauspieler, der SPD natürlich große Kreise der alten Wählerschar in die Arme treibt. Und deshalb ist er auch der einzige Minister, der nach der Großen Koalition noch weiter geblieben ist. Mhm. Denn er hat natürlich seinen Job gemacht. Und nochmal, da unterstelle ich ja nicht Boshaftigkeit oder sonst was. Ein Politiker, der Wähler attrahiert, ist natürlich ein guter Politiker, denn er schafft ja Mehrheiten. Und die Mehrheit, das muss man ganz klar sehen, ist nun mal alt. Wir sind in Deutschland doch jetzt schon eigentlich ein Altersheim geworden, ein groß angelegtes. Denn im Grunde genommen sind wir doch an Wertschöpfung gar nicht mehr interessiert. Wirtschaft ist doch eigentlich nicht wirklich relevant, auch in diesem Wahlkampf nicht. Mhm. Obwohl die Wirtschaft für den Sozialleistungsapparat natürlich die Plattform ist.
Ja.
Nochmal, alles, was wir verteilen, müssen wir zuerst erwirtschaften. Und erwirtschaften tun nun mal die Rentner nichts mehr, sondern nur die Jungen.
Das ist richtig. Wenn Sie dann also jetzt reformieren würden, welches System würden Sie denn zuerst angehen? Welches System halten Sie für das Dringendste? Oder wo ist der Crunch quasi am größten, wenn man jetzt nichts tut?
Also sagen wir so, wir wissen schon jetzt, dass dieses Tankschiff nicht mehr zu steuern ist. Es wird aufs Land knallen. Es wird mit dem Bug gegen die Hafenmauer stoßen. Eine wirkliche Wendung sozusagen, ein wirkliches Steuerungspotenzial habe ich nicht mehr. Das Ruderblatt ist viel zu klein. Das heißt, jetzt großartig irgendwas umwerfen zu wollen, macht keinen Sinn. Wir müssen jetzt mit dem System so leben. Und das Einzige, was wir müssen, ist, wenn ich beim Tankschiff bleibe, nicht mehr am Ruderblatt rudern, sondern nach vorne laufen und Fender da setzen, die das Ganze von der Wucht her abfangen. Mit Fender meine ich letztlich erstens, wir müssen der Generation, den geburtenstarken Generationen sagen, ihr werdet länger arbeiten und das macht ihr jetzt nicht bis 2030, bis 67, sondern wir werden bis 2030 und das ist das Notwendigste, das muss gleich in den ersten Monaten nach der Regierungsbildung kommen. Wir müssen bis 2030 auf ein Rentenzugangsalter von mindestens 69 kommen, wenn nicht gar 70. Ob jemand den Mut dazu hat, weiß ich nicht. Wenn er danach den Mut hätte, würde es nichts mehr nützen. Mhm. Weil in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr Millionen in die Rente gehen. Und wenn die erstmal in Rente sind, dann hat das Rentenzugangsalter überhaupt keinen Effekt mehr. Dann brauchen wir da nichts mehr tun. Also wenn, dann schon jetzt. Das ist das Allerdringendste. Das nächste ist, zu unterlassen, was Herr Heil will. Denn Herr Heil wollte den Nachhaltigkeitsfaktor der Agenda 2010 von Kanzler Schröder aussetzen. Und das ist jetzt nicht passiert. Und das ist gut so. Wir müssen den Nachhaltigkeitsfaktor allerdings so stärken, dass die Beiträge konstant bleiben in der Rentenversicherung und dann das Rentenniveau sich irgendwo einem Niveau von 42% in etwa annähert. Das ist der Preis, weniger Rente für längere Arbeit. Also der Handlungsbedarf ist beim gesetzlichen Rentenzugangsalter in der Rente im Wesentlichen und der ist unmittelbar und wie gesagt, wenn nicht jetzt, dann bringt es nie wieder was.
Okay.
Bei Krankenversicherung, da haben wir wirklich Systemschrauben zu drehen. Die Systemschrauben heißen Selbstbeteiligung. Ich kann, wie gesagt, nicht alles für alle finanzieren. Ich muss den Menschen sagen, sie kriegen eine Rechnung. Diese Rechnung kontrollieren sie, denn der Patient ist der Kontrolleur des Arztes. Nicht irgendwie der Hausarzt, der Kontrolleur der anderen Ärzte oder ähnliches. Sondern der Patient muss die Rechnung bekommen, er muss sie kontrollieren. Er muss beurteilen, er wird das auch können, denn die Netzwerke und die Netzwerkinformationen, die wir haben, sind ausreichend. Und wenn wir dann eine Rechnung zustellen, dann wird diese Rechnung erstattet, aber nie zu 100%. Er wird immer auf Teilen sitzen bleiben, es sei denn, es handelt sich um stationäre Leistungen oder bei chronischer Krankheit etc. Aber ansonsten brauchen wir Selbstbeteiligung im System.
Und was schwebt Ihnen dann vor? 20%, 30, 10%? Selbstbeteiligung, naja, was schätzen Sie?
Auch hier, es kommt ja nicht aus dem Off, wir haben ja Erfahrung. Hm. Wir wissen beispielsweise aus der Schweiz, dass man den Menschen sagen muss, okay, ihr habt die Wahl. Also erstens, die Finanzierung vom gesetzlichen Krankenversicherungssystem muss losgelöst werden von den Löhnen, denn eine Lohnerhöhung macht nicht krank, das wissen wir. Also brauchen wir eine Pauschale, die dort reinfließt. Und die sollte dann entsprechend die Finanzierung übernehmen. Und jeder gesetzlich Krankenversicherer hat die Wahl. Er kann eine hohe Pauschale wählen, die er pro Monat zahlt. Dann muss er niedrige Selbstbeteiligung bekommt er dann. Wenn er eine niedrige Pauschale wählt, bekommt er hohe Selbstbeteiligung. Dieses Verhältnis wird er selbst wählen. Wir kriegen nicht eine Klassen- oder zwei Klassen- oder drei Klassenmedizin, sondern wir kriegen eine 10, 20, 30 Klassenmedizin. Und jeder wählt selbst. Er wird danach allerdings nicht wieder wählen können, sondern er wird dabei bleiben für sein Leben. Diese Selbstbeteiligung brauchen wir und das ist eigentlich das Vorbild der Schweiz, wo wir 400, 500 Franken ja ohne weiteres zumutbar selber tragen und danach prozentual erstattet bekommen und dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich Kosten ist, die keiner mehr schultern kann, dann tritt die Gemeinschaftskasse ein. So müssen wir das System umgestalten.
Okay, muss man denn auch die Gemeinschaft größer aufstellen, also Stichwort Bürgerversicherung?
Also wenn ich die Krankenkassen schneller in die Insolvenz treiben wollte, dann würde ich denen die Beamten in den Schoß legen. denn das ist nichts anderes als die explosivste Handgranate, die wir überhaupt haben.
Okay.
Sie wird sofort zu einer Insolvenz führen, denn Beamte sind erstens älter als der Durchschnittsmensch und zweitens langlebiger als der Durchschnittsmensch und drittens deutlich kränker als der Durchschnittsmensch. Also die Krankenversicherung zu retten, indem man Kranke dazu packt, ich weiß nicht, woher diese Rationalität kommen soll. Wenn ich eine Pauschale hätte, dann wäre ich viel einfacher unterwegs. Dann könnte ich sagen, gut, die Pauschale, die zahlt jeder. Und zwar in Zukunft, ab jetzt, und wir kriegen keine Diskussion mehr. Das könnte man sich also vorstellen, eine Bürgerpauschale sozusagen. Nicht eine Bürgerversicherung, sondern eine Bürgerpauschale plus dann die entsprechenden Selbstbehalte. Und dann sind für alles das, was on top kommt, für den Sahneschaum sozusagen, obendrauf sind dann die privaten Versicherungen zuständig. Und das sollen sie auch tun. Dafür haben sie auch die Expertise und das Know-how. Mhm.
Auf jeden Fall, was man durchhört, ist, dass sich die Menschen, Bürgerinnen und Bürger hierzulande davon quasi verabschieden müssen von diesem Vollkaskosystem, ne?
Ja.
Also, dass sie deutlich mehr Eigenverantwortung auch werden tragen müssen in Zukunft, um das Ganze finanzierbar zu halten, richtig?
Das ist genau der Punkt. Ich habe eine Eigenverantwortung nicht nur für mein Leben, ich habe nicht nur eine Eigenverantwortung für mein Einkommen, ich habe auch eine Eigenverantwortung für meine Gesundheit. Auch die Gesundheit ist nichts Gottgegebenes, da kann man was dran tun. Und die Anreize, was da zu tun, sind umso höher, je härter im Grunde genommen nachher die Sanktionen sind für den Fall, dass ich es nichts getan hätte. Also auf gut Deutsch, Prävention findet auch eher durch den Menschen selbst in Eigenverantwortung statt, als dass wir ihn als Oberlehrer begegnen und ihm sagen, was er zu tun hätte und wie viel Apfel er denn am Tag essen soll. Das sind alles scheinheilige Argumente. Der Mensch selbst in seiner Wahl ist das zentrale Element und es ist auch das zentrale Element von sozialer Marktwirtschaft. Nur wer sich selbst nicht helfen kann, dem helfen wir als Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig. Und so müssen wir unsere Systeme umgestalten.
Muss man denn auch in der GKV an die Leistungen ran? Das wird ja bisher immer so ein bisschen ausgespart. Karl Lauterbach sagt ja auch, es wird keine Leistungskürzung geben. Ist das auch ein Fehler?
Naja, Karl Lauterbach ist genauso ein Schauspieler wie Hubertus Heil. Er weiß ganz genau, dass das, was er fordert, natürlich nicht geht. Aber will so lange wie möglich seine Forderung aufrechterhalten, damit so lange wie möglich Rationalität und marktökonomische Prozesse nicht kommen. Karl Lauterbach ist Planwirtschaftler in seiner Grundstruktur und das ist natürlich auch Hubertus Heil. Dass er an die Kräfte des Marktes glaubt und glaubt, dass das Individuum die Lösung für die Probleme sein könnte, davon ist sowohl Herr Lauterbach wie auch Hubertus Heil weit, weit entfernt. Das sind tatsächlich ganz andere Denkweisen, die wir da haben. Lauterbach will auch die Krankenhausreform natürlich administrativ von oben her lösen. Er will entscheiden, welche Krankenhäuser geschlossen werden und welche nicht. Das ist ganz anders für jemanden, der marktorientiert unterwegs ist. Ich glaube, dass es gute Krankenhäuser und schlechte Krankenhäuser gibt. Und in einem Marktprozess werden die guten Krankenhäuser überleben und die schlechten werden sterben. In einem Administrativprozess der Planwirtschaft, da wird sich irgendein Bürgermeister durchsetzen, der mehr Macht hat als andere und sein Krankenhaus bleibt. Ob das dann das Bessere ist, als das, was im Marktprozess übrig bleibt, das wage ich halt zu bezweifeln. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass unser Land deshalb so reich geworden ist, nicht weil wir die Planwirtschaft eingeführt haben, sonst hätte die DDR ja uns geschluckt, sondern weil wir die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft hochgehalten haben. Und das sollten wir bedenken, das sollten wir auch ganz klar bedenken in den nächsten Jahren. Ohne soziale Marktwirtschaft werden wir immer weiter in Planwirtschaft abdriften. Und es ist mir völlig egal, ob es eine rote Planwirtschaft oder eine braune Planwirtschaft ist. Beide haben Deutschland nie gut getan. Es war die soziale Marktwirtschaft, die uns zum reichsten Deutschland, zum gesündesten Deutschland, zum langlebigsten Deutschland gemacht hat, was wir jemals in diesem Land waren.
Wenn Sie sich die Wahlprogramme und Wahlversprechen so anschauen jetzt der Parteien vor der Bundestagswahl, wem trauen Sie denn am ehesten zu, dass er jetzt diese mutigen, harten Reformen durchsetzen würde?
Ja gut, ich glaube, dass Friedrich Merz schon auf dem richtigen Weg ist, denn er wird sehr, sehr sicher der nächste Kanzler sein, denke ich. Und ob er allerdings seinen richtigen Weg einschlagen kann, hängt von den Stimmenanteilen ab. Also er hat eigentlich die Wahl nachher zwischen Teufel und Belzebub. Denn wenn er mit der Sozialdemokratie weitermacht, dann sind die Sozialausgaben sakrosankt. Sozialausgaben sind in Deutschland so hoch wie noch nie. Wir haben nicht nur die höchsten Beitragssätze, die wir jemals gehabt haben. Wir haben auch die höchsten Steuereinnahmen, die jemals in den Sozialetat geflossen sind. Und wir haben den größten Sozialetat, den wir jemals in diesem Land gehabt haben. Das sind alles Superlativen, die nicht besonders gesund sind. Wir haben noch nie so viel für Soziales ausgegeben. Ein Drittel der Wertschöpfung geht an jene Menschen, die an der Wertschöpfung entweder nicht und niemals oder nur früher beteiligt waren. Und das ist einfach schlichtweg zu hoch. Das können wir uns nicht mehr leisten. Mit der Sozialdemokratie wird es aber da keinen Abbau geben. Die Alternative ist mit den Grünen, das deutet sich an, dass das schwieriger wird, aber für den Sozialstaat wäre es wahrscheinlich eine bessere Option. Allerdings, die Grünen sind energiepolitisch in einer Deindustrialisierungspolitik und Strategie, die einfach schlichtweg unerträglich geworden ist. Wir sind in Europa isoliert, was die Energiepolitik angeht. Wir machen uns lächerlich dort. Wir haben nur die falschen Entscheidungen getroffen. Wenn wir da weitermachen mit dem absoluten Superlativen, nämlich den größten Subventionen für Energie, die wir jemals in diesem Land gehabt haben, ja, dann sind wir da natürlich auch wiederum in der Kneifzange. Also im Grunde genommen schippert der Friedrich Merz jetzt durch Skylla und Charybdis. Und welcher Fels dann als erstes trifft, weiß ich nicht. Aber es sieht böse aus, wenn er nicht sehr hammerhart im Grunde genommen versucht, den Kurs durchzusetzen.
Nochmal kurz zurück zur Rentner zu kommen. Ein Teil der geplanten Reform war ja auch ein Altersvorsorgedepot, wo man also die auch Fonddepots und sowas gefördert werden sollten. Was halten Sie von der Idee? Um die Deutschen auch mal mehr zu so einem zu einer Aktienkultur zu bewegen, wie das in anderen Ländern ja auch deutlich stärker voran ist und mehr auf den Kapitalmarkt und die Rendite zu setzen?
Also ich bin ja derjenige, der im Grunde genommen, ich habe das selber jetzt mal nachgelesen, 1989 gefordert hat, das amerikanische 401k, das ist das, was Sie als Lindner-Depot jetzt bekommen könnten, wenn die FDP überlebt. Habe ich die Einführung gefordert 1989. Okay. Hätten Sie das 1989 gemacht, dann wäre das vernünftig gewesen. Ich war beteiligt an der Einführung des größten Kapitaldeckungsverfahrens der Menschheitsgeschichte in Norwegen, weil ich war 30 Jahre sowohl in Norwegen wie auch in Deutschland Prof und habe natürlich den Generationenfonds begleitet. Die Kapitaldeckung ist die größte, die wir jemals gehabt haben. Wir haben in Schweden 1992 eine Kapitaldeckung eingeführt vom Feinsten. Wir haben in Dänemark Ende der 80er mit den ATP-Systemen eine Kapitaldeckung eingeführt. Wir haben in der Schweiz eine Kapitaldeckung. Nicht in der ersten Säule, aber in der zweiten und in der dritten. Überall, wo es richtig gelaufen ist, Amerika, Skandinavien, Schweiz, Niederlande, überall haben wir im Grunde genommen auf mehr Kapitaldeckung und weniger Umlage gesetzt. Genau das habe ich gefordert seit den Ende 80er, Anfang 90er Jahren. Wenn man in Deutschland für Kapitaldeckung eintritt, ist man allerdings Bestochener der Versicherungswirtschaft. Und so wurde man auch beschimpft über 20, 30 Jahre. Jetzt fällt den meisten Menschen auf, dass das eine komische Kultur ist. Denn Tatsache ist, hätten sie damals tatsächlich mehr Kapitaldeckung gemacht, dann wären sie genauso gut gestellt wie Schweden, wie Dänemark, wie Norwegen und Schweiz und die USA oder die Niederlande. Wer heute in meinem Alter, also zu den geburtenstarken Jahrgängen zählend, wer heute keine Aktien hat, der war früher doof. Und natürlich versucht die Politik, ihm das jetzt schmackhaft zu machen, dass er jetzt anfangen sollte, denn dann würde die Rettung kommen. Das ist verlogen. Denn nochmal, für die geburtenstarken Jahrgänge kommt die Aktienrente in jedem Fall zu spät. Kapitaldeckung braucht 30 Jahre zum Ausreifen. Das wissen alle in Skandinavien, das wissen die Amerikaner, das wissen die Schweizer, die Niederländer. Nur die Deutschen scheinbar sind der Meinung, dass man Kapitaldeckung machen kann und 10 Jahre später mit Sicherheit Erträge ausschüttet. Das ist sowas von Unfug, was da erzählt wird. Nochmal, Blödsinn. Dennoch, ein Aktiendepot für junge Menschen ist die beste Altersvorsorge, die es überhaupt gibt. Fondsgebundene, aktiengebundene Produkte sind die besten Produkte, die es gibt. Garantieprodukte waren immer die falschen Produkte. Auch das habe ich auch schon in den 90er Jahren gesagt. Denn Sie müssen natürlich bedenken, dass die Versicherungswirtschaft, die auf Garantieprodukte gesetzt hat, gezwungenermaßen, nicht weil sie wollten, sondern weil sie mussten, eben in anleiheförmigen Refinanzierungsstrukturen unterwegs waren. Wenn Sie anleiheförmig refinanzieren, Sie sehen es ganz deutlich bei den Pensionskassen in Deutschland, die ja fast ausschließlich in anleiheförmigen Produkten unterwegs sind, im Grunde genommen ohne den Pensionssicherungsverein wären doch diese fast alle pleite. Mhm. Sie können nicht mit einer Rendite von 0,5 oder 1 oder 1,5% inflationsindexierte Leistungen ausschütten. Das geht doch gar nicht. Das weiß doch jedes Kind im 6. oder 7. Schuljahr. So, mhm. Deshalb haben wir in Deutschland natürlich in vielen Produkten der Altersvorsorge auf Anleihen gesetzt und nicht auf Aktien oder auf Infrastruktur oder auf, sagen wir mal, vernünftige Immobilienwerte, so wie wir das beispielsweise im norwegischen Generationenfonds ja getan haben. Mhm. Also um das mal ganz deutlich zu sagen, der norwegische Generationenfonds darf nicht eine Staatsanleihe kaufen. Mhm. In Deutschland sind wir fast ausschließlich in Staatsanleihen unterwegs.
Ja, korrekt. Okay, dann haben wir es jetzt eigentlich schon soweit durch das Interview. Zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Appell an die neue Bundesregierung.
Der Appell ist einfach, Durchhaltevermögen an den zukünftigen Kanzler Merz. Er muss sich wehren, es geht nicht anders. Er hat so viele Feinde innerhalb seiner Partei, er hat so viele Feinde auch in der rot-grünen, sagen wir mal, Wolke, die uns wirklich eingelullt hat und uns im Grunde genommen nur in die falsche Richtung geführt hat. Und da muss er jetzt korrigieren. Er muss eigentlich korrigieren die Fehler, die Kanzlerin Merkel gemacht hat. Denn das muss man deutlich sagen. Die falschen Weichenstellungen wurden in der Großen Koalition gemacht. Mhm. Die Ampel hat eigentlich nur die falsch gestellten Weichen dadurch weitergeführt, dass sie eben halt auf dem falschen Gleis weitergefahren sind.
Mhm. Okay, dann schauen wir mal, was die Bundestagswahl bringt und ob dann sich danach mal was tut, um die Krise in den Sozialversicherungssystemen aufzuhalten. Ich bin pessimistisch. Ich sag's ehrlich. Ich glaube.
Das, glaube ich, haben Sie bei mir auch etwas rausgehört.
Ja.
Denn eins ist auch klar: jeder spielt mit seinem Leben, wenn er gegen politische Mehrheiten agiert.
Ja.
Und der Durchschnittswähler, oder nicht der Durchschnitt, aber der Medianwähler, das Zünglein an der Waage quasi politökonomisch, ist inzwischen älter als 55 Jahre.
Mhm.
Und Menschen oberhalb der 55 kennen nur ein Interesse. Ihre Rente, wann gehen sie, was kriegen sie und was machen sie? Das ist das einzige Thema, was bei den Abenden mit der Altersgruppe tatsächlich noch auf den Tisch kommt.
Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Professor Raffelhüsch.
Aber gerne doch und gerne auch in 2 oder 3 oder 4 Jahren nochmal.
Ja, genau.
Aus der Redaktion.
So, und jetzt sind wir im Schmolltalk und ich will natürlich als erstes von dir wissen, Scholle, wie fandst du denn mein Gespräch mit Herrn Raffelhüsch?
Also du hast ja super geklungen, Schmiddi. Nein, weißt du, was mein erster Gedanke war?
Bitte, sag.
Ist schon scheiße, wenn man rechnen kann.
Ja. Okay.
Das ist wirklich, der kann halt rechnen.
Als Finanzwissenschaftler ist das natürlich auch gut, ja?
Ja, es ist wirklich gut. Und mein nächster Gedanke war die Frage, wie kriegen wir das jetzt nach Berlin, damit die das sich auch endlich mal da anhören. Und es ist im Endeffekt, ich hatte das auch mal in einem Kommentar auch geschrieben, Leute, es ist Mathematik.
Ja.
Ihr könnt nicht mehr ausgeben, als reinkommt. Und es wird weniger reinkommen und ihr wollt immer mehr ausgeben. Auch in den Wahlprogrammen, da hatte ich ja nur reingeguckt, da wollen auch alle die Renten stabilisieren, aber niemand redet über die
Einnahmenseite.
Genau. Und da habe ich jetzt bei Raffelhüschen gestaunt und der war auch der Erste tatsächlich, der ganz konkrete Vorschläge hatte, wie man das macht.
Mhm. Welchen fandst du da, welcher ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Es liegt alles auf der Hand eigentlich. Also das... Das wird ja den Babyboomern gar nicht so richtig schmecken, aber Leute,
ja, das fand ich auch
so ist es nun mal. Aber arbeiten bis 69, 70, herzlichen Glückwunsch, ihr habt keine Kinder gekriegt und oder zu wenig. Und das ist Hubertus Heil hat ja immer gesagt, die haben sich ihre Rente verdient. Und daraus habe ich ja in einem Kommentar gemacht, die haben sich nicht ihre Rente verdient, die haben sich eine Rente verdient. Mhm. Und zwar die anderen, die noch übrig sind, bezahlen können. Also erstmal bis 69, 70 arbeiten, finde ich super. Rentenniveau auf 42% runter. Nee, ich finde es nicht super. Quatsch, muss mich korrigieren. Ist natürlich nicht super.
Nein, schön ist das nicht. Nein.
Aber es ist Mathematik und ja. Damit liegt es auf der Hand.
Ich fand an der Stelle auch gut, dass er die Dringlichkeit angesprochen hat. Ne? Also,
ja.
Dass er gesagt hat, man muss jetzt die Babyboomer eigentlich dazu zwingen, dass sie nicht jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen können,
ja.
Sondern dass sie jetzt noch bis 70 weiterarbeiten müssen, weil sonst ist es zu spät.
Richtig.
Und wenn sich in 4 Jahren oder in 8 Jahren erst Politiker entscheiden, diesen Schritt zu gehen, dann haben wir die Soße trotzdem an der Hacke. Also
richtig.
Das fand ich auf jeden Fall ja, wichtig.
Leute, die Kacke dampft schon. Mhm. Und ich frage mich auch immer, warum nicht eine Partei mal sagt, ey Leute, ich habe sowieso keine Chance, deswegen sage ich jetzt einfach mal die Wahrheit, so wie es ist. Und ich bringe jetzt mal diese Vorschläge. Wäre das ein Computerspiel, würde ich einmal speichern und das mal machen. So als beispielsweise, nehmen wir nochmal die Grünen oder so, oder irgendwie, die so, so halbwegs noch realistisch sind. SPD ist ja irgendwo in einem anderen Land, aber egal. Und dann sagen die halt mal, okay, Leute, um es nochmal zu sagen, die Kacke dampft, das Renteneintrittsalter muss so und so steigen und die Rente muss so und so sinken. Ja. Das ist nicht schön, aber das ist Mathematik.
Es müsste sich einfach einer mal opfern quasi. Ja. Einer müsste mal für 4 Jahre gewählt werden und dann mal alle unbequemen Reformen durchboxen und dann halt aber auch irgendwie mit seinen Kollegen vereinbaren, dass sie dann in der nächsten Legislaturperiode nicht wieder alles zurückdrehen. Und
ja, der kriegt dann noch doppelten Personenschutz.
Und dann halt wissentlich zusehen, dass, also halt merken, dass er natürlich nicht wiedergewählt wird, weil Herr Raffel-Hüschen das ja auch sagte, es liegt natürlich in der Wählerstruktur, dass man diese Reformen, die dann eben vor allem die Älteren betreffen, auch einfach nicht durchkriegt, wenn man Politiker ist und wiedergewählt werden will. Und deswegen waren wir beide, Herr Raffel-Hüschen und ich, ja am Ende auch recht pessimistisch, was die harten Reformen angeht, weil der Anreiz einfach nicht da ist. Ne? Bis es irgendwann so schlimm ist, dass man nicht anders kann wahrscheinlich. Und dann, aber das ist dann immer keine gute Ausgangslage für sowas.
Und ich frage mich immer, wann ist das? Das habe ich mich aber in der Euro-Krise auch schon gefragt, beim Schuldenberg. Mhm. Wann ist das, dass das ganze Ding umkippt?
Ja.
Ja, wann oder wie Philipp Vorndran das damals gefragt hat, wie sieht das Endspiel aus? Also,
naja, vielleicht, wenn wir Sozialbeiträge von 60% haben. Oder mehr, wie Herr Raffel-Hüschen ja auch ausgerechnet hat. Wenn man irgendwann einfach nur für den Sozialstaat arbeitet und nicht mehr für sich selber. Ich glaube, dann wird es tatsächlich, oder Herr Raffel-Hüschen hatte vor 2 Jahren, ich hatte ihn ja vor 2 Jahren schon mal zum Gespräch gebeten, und dann hatte er gemeint, es wird vielleicht eine Revolte der Jüngeren geben, dass sie einfach sagen, ich bezahle das nicht mehr. Was machen wir nicht?
Ja, aber wie sollen
die Arbeitgeber dann sagen, dass wir kriegen keine Leute, wir können das nicht mehr bezahlen, Lohnnebenkosten, ne? Das ist ja auch
richtig. Aber Schmidt, wie sollen das dann aussehen? Wie soll eine Revolte der Jüngeren aussehen?
Das will ich eigentlich gar nicht wissen, glaube ich.
Siehste? Richtig.
Naja, und wo soll die stattfinden? Die Welt ist eh schon so explosiv und dann noch irgendwie so ein Herd dazu.
Dann müssten die alle ihre Smartphones weglegen, erstmal. Und dann müssten sie irgendwie eine Revolte starten. Oder die machen das im Internet oder so. Aber sie haben ja A, nicht die Wählerstimmen. Also über die Wahl kann die Revolte nicht funktionieren. Mhm. Es müsste dann also vielleicht eine Petition sein, eine direkte. Ich meine, wenn 500.000 Leute unter 30 eine Unterschrift leisten, dann sollte das Gewicht haben. Mhm. Aber wie sollen das aussehen? Ich weiß es nicht.
Das ist eine gute Frage,
Ja, und das hatte ja der Herr Raffel-Hüschen auch sehr richtig angemerkt.
Genau. Ja, und ich finde, also er hat ja auch bei der Krankenversicherung eben den Vorschlag gemacht von Pauschalen mit Selbstbeteiligung. Fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Also, dass man das loskoppelt vom Einkommen und dass man dann sagt, man hat hier vielleicht, weiß ich nicht, so 5 oder 10 Pauschalenstufen, die man bezahlt, und je nachdem, wie hoch die Pauschale ist, desto niedriger ist dann der Selbstbehalt, sodass sich jeder für seine finanzielle Lage so ein bisschen aussuchen kann, wie er es wuppen kann. Fand ich interessanten Ansatz. Und aber halt auch wichtig, diesen Zusatz, weil wir ja eben eine soziale Marktwirtschaft sind, zu sagen, wenn es jemand nicht schafft, dann tritt die Gemeinschaft ein und hilft.
Ja.
Weil das finde ich immer noch einen wichtigen Aspekt. Weil wenn jeder für sich selbst, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Also ich persönlich.
Nee, ich auch nicht. Und das erinnert mich ein bisschen an dann Tarife, beispielsweise in der Privathaftpflicht. Du hast dann so einfach.
Genau.
Leicht besser, noch besser und der super duper Halligalli Drecksau-Tarif.
Oder Basis, Komfort und Premium, wie es so schön heißt. Oft
das ist jetzt ein bisschen die seriöse, das ist jetzt die seriöse Variante. Genau. Und dann hat er aber eben auch gesagt, man wählt einmal und dann bleibt man da aber auch. Also man erhält da, es ist es dann eben. Ja. Nur ist die Frage, wenn ich mit 18 wähle, ich habe mit 18 auch damals einen Beruf gewählt, der jetzt nicht so die geilste Entscheidung war. Das ist dann auch wieder so ein Ding. Was für eine Entscheidung trifft man mit 18?
Ja, das stimmt
also
natürlich.
Ich war damals strunzdoof mit 18 noch. Also da war noch nichts.
Ja, und das Einkommen ist mit 18 schwierig. Natürlich anders. Da würdest du ja dann vielleicht auch einfach die niedrigere Pauschale wählen oder die den höheren, die niedrige. Ja, also weil du ja weniger Geld hast und nachher im Berufsleben verdienst du ja mehr, dann könntest du natürlich sagen, okay, ich schaffe das mit dem Selbstbehalt und wenn ich die ersten 3000 Krankheitskosten selbst bezahle, ist mir das wert, dass ich dafür eine Pauschale zahle, die niedriger ist. Ne? Das kannst du am Anfang deines Berufslebens wahrscheinlich noch nicht so ganz einschätzen. Also wäre es vielleicht doch gut, wenn man nochmal nachjustieren könnte.
Ja.
Aber auf jeden Fall mal ein Ansatz. Ich meine,
ja,
es ist halt nicht alles in Stein gemeißelt. Und wenn man sieht, ein System funktioniert nicht mit der demografischen Entwicklung, die wir nun mal haben, dann muss man halt auch mal anders denken.
Ich fand auch eine andere Stelle dann, gerade wo wir bei der GKV sind, fand ich auch sehr schön, dass er da mal was so richtig klargestellt hat. Denn das haben wir auch, habe ich auch auf Facebook beobachtet, immer in den Kommentaren. Da sehen es viele als Lösung an, wenn man einfach den Einzahlerkreis erweitert. Man lässt also einfach mehr Leute noch einzahlen. Ne, also man holt die Beamten noch rein, die Politiker werden immer wieder gerne genannt, die Selbstständigen, na klar.
Die
Bürgerversicherung. Und dann sagt der Kollege Raffelhüschen knallhart, ja, dann habt ihr mehr Einnahmen, aber ihr habt auch die Ausgaben. Mhm. Und das ist es einfach und das wird immer vergessen.
Ja.
Und gerade was er da über Beamte gesagt hat, das fand ich sehr hübsch, das habe ich mitgeschrieben. Die sind älter, kränker und langlebiger als andere.
Genau.
Toll, also nee, die wollen wir dann auch nicht haben. Also.
Ja.
Nee, da holt man sich nicht Deckungsbeitrag rein, Leute. Das holt man nicht, denn auch diese Menschen werden krank. Das ist bis jetzt ein Geheimnis gewesen. Ich habe das jetzt mal gelüftet. Nee, bringt nichts. Also kann man vielleicht machen, aber das ist nicht die Lösung. Das kann es nicht sein.
Ja. Und auch schön fand ich seine Aussagen zur Kapitalmarkt. Bindung von Altersvorsorge, worüber wir hier im Schmalltalk ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dass wer heute keine Aktien hat, doof ist.
Ja, fand ich auch schön, den Satz. Wer früher keine Aktien gekauft hat, ist doof.
Ja,
genau.
Aber auch geil die Aussage, diese typisch deutsche Annahme, dass man jetzt Kapitaldeckung macht und das dann in 10 Jahren schon klappt.
Das wird jetzt alles gut. Ja, ja, das wird nächstes Jahr wird das schon super.
Ja.
Nee, aber die Deutschen, die sind ja auch so, die kaufen dann einen Aktienfonds und denken dann, der ist nächstes Jahr bestimmt 30% vorne. Und dann gucken die rein, der ist 10% hinten und sagen, alles scheiße, ich verkauf das. Da hatte ich früher auch Kunden, die haben das wirklich so gemacht.
Ja, ja. Deswegen wäre ja auch so ein, was ja auch mehrere vorschlagen, dieses Idee, dass man Kinder schon ranführt durch eben diesen Förderbeitrag, damit man das eben schon in jungen Jahren lernt und dann weiß, es funktioniert.
Finde ich auch manche Ansätze gar nicht so schlecht, dass man wahrscheinlich bürokratisch ein bisschen schwer zu machen, aber dass der Staat den Kindern so ein bisschen ein kleines Guthaben so mit auf den Weg gibt.
Genau.
Und das packt man in einen Aktienfonds. Ich glaube, da hatte die CDU was am Start, eine Idee in der Richtung. Das sind keine Riesenbeträge, aber man verliert da ein bisschen den Scheu.
Dass man es lernt, diese Aktienkultur einfach mal lernt. Genau.
Ja, finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, also ich fand es insgesamt, wie gesagt, in der Anmoderation schon gesagt, er ist für seine markigen Aussagen bekannt. Also dass Herr Heil das größte Unheil ist natürlich... Ein deutlicher Satz. Journalisten freuen sich immer so über solche Sätze, muss man dazu sagen. Das ist immer schön. Besser, als wenn jemand immer rumwabert und nichts sagt. Aber wird natürlich nicht allen gefallen. Aber ich finde es einfach auch ganz gute Denkansätze mal, wie eben das.
Oder wie wir High Performer mal sagen, der hat abgeliefert.
Genau. Also ist immer wieder eigentlich spannend und interessant, sich mit Herrn Raffelhüschen zu unterhalten. Und in den nächsten 2 Jahren, dann bin ich mal gespannt, ob sich was geändert hat an der Lage. Ich glaube nicht, aber.
Ja, und aber jetzt mal an der Stelle einen Aufruf an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wollten wir ja auch. Wir wollen ja auch andere Meinungen nochmal hören. Ja,
Natürlich.
Ja.
Immer.
Ja. Also erstmal tatsächlich der Punkt, wenn eine Partei jetzt mal wirklich Butter bei die Fische gibt und wirklich mal das Bild so malt, wie es ist, so hässlich, wie es ist, könnte man die dann noch wählen? Vergrault das wirklich die Wähler? Keine Ahnung. Und wie sehen Sie die ganzen Vorschläge?
Genau. Und wie finden Sie mal diese Struktur des Podcasts, dass wir also quasi ein Interview haben und uns danach einfach drüber unterhalten und die News nicht dabei sind, weil wir sind ja immer offen für neue Strukturen und so weiter und so fort. Wenn Ihnen das gefallen hat oder auch nicht, dann schreiben Sie uns das gerne an. Scholle, sag's.
Warte mal, Text vergessen. Achso, nee. An redaktion@pfefferminzia.de. Wir freuen uns auf Post.
Genau. Genau, wir freuen uns auf Post und ansonsten hören wir uns dann am kommenden Freitag wieder. Und bis dahin gilt, wie immer, bleiben Sie trotz allem optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.